Ich freue mich, dass wir heute meinen geschätzten Mitstreiter Jürgen Fischer zu Gast haben. Viele hier kennen Jürgen zum Beispiel von Outdoor-Bibelschulen, zum Beispiel vom Emmaus-Bibelkurs, zum Beispiel von buchstäblich tausenden Vorträgen, Workshops und Bibelarbeiten, seinem umfangreichen Frogwords-Podcast und vielem mehr, was er in den letzten 3 Jahrzehnten vor Ort und online aufgebaut hat und unzähligen Menschen in mehreren Ländern damit geholfen hat, fester im Glauben zu werden. Wir sprechen jetzt über eine Frage, die hier in den Kommentaren schon viel diskutiert wurde, nämlich hier bei uns im Westen, in Westeuropa, in der westlichen Welt. Warum fasten bei uns so wenige Christen? Und warum könnte Fasten wahrscheinlich sogar eine gute Idee sein? Ja, lieber Jürgen. Fasten, wieso, warum und überhaupt, wie viele? Kannst du uns ein bisschen in das Thema mit reinnehmen?
Das kann ich gerne machen. Also vielleicht ist es wichtig, am Anfang erstmal zu sagen, dass Fasten zu den Themen gehört, die in der Bibel nicht klar geregelt werden. Also das ist total spannend. Mhm. Wir sehen, dass Leute fasten und das wird eigentlich auch durch die ganze Bibel hindurch getan. Aber warum die das tun, also im Sinne von, gibt es da ein Gebot, da muss man sagen, nee, das gibt es eigentlich nicht. Denn nirgendwo in der Bibel steht, ihr sollt fasten. Das, was noch am nächsten dran kommt, das wäre so das einzige Gebot, was man vielleicht greifen könnte. Im Alten Testament gibt es den großen Versöhnungstag und da soll sich das Volk erniedrigen. Und das wäre üblicherweise ein Tag gewesen zum Fasten. Aber das ist schon das Einzige, was wir haben. Und dagegen steht dann die Praxis sowohl im Alten Testament als dann auch im Neuen Testament, dass die Gläubigen gefastet haben. Das ist erstmal so das total Spannende. Wir haben das manchmal. Das ist übrigens nicht das einzige Thema, wo man aus der Beschreibung, aus der Praxis sich die Theologie ableiten muss. Beim Thema Handauflegung zum Beispiel ist das auch so. Da werden Hände aufgelegt, aber so richtig beschrieben, warum und wozu, wird das eigentlich nicht. So, beim Fasten. Worum geht's dabei? Naja, der Name ist irgendwie, glaube ich, allen geläufig. Fasten heißt, ich verzichte im Allgemeinen auf Essen oder Trinken. Oft auf beides. Das ist nicht das Einzige. Jetzt gibt es Leute wie Daniel zum Beispiel, wenn der fastet, der kann jetzt nicht einfach auf Essen und Trinken verzichten. Der hat einen Job, wo das einfach dazugehört. Wenn Daniel zum Beispiel in Daniel 10 fastet, dann verzichtet er, das war auf Fleisch, auf Wein und auf, ich sag's mal, besondere Speisen, die so ein bisschen edler waren. Also das geht auch. Fasten, obwohl in der Bibel oft mit dem Verzicht auf Essen und Trinken verbunden, Fasten kann man auch in der Moderne jetzt, wenn man es machen wollte, dadurch leben, dass man auf andere Dinge verzichtet. Also ich könnte mir sogar so vorstellen, dass man aufs Handy verzichtet oder auf Social Media oder auf irgendwelche Bespaßerei, die man sich so angewöhnt hat. Also das geht auch. Aber in der Bibel erst einmal, und ich glaube, das ist auch die Art, die am meisten wehtut, also mir zumindest, Verzicht auf Essen beziehungsweise Trinken.
Okay, das heißt, wir wissen nicht genau, warum Leute es gemacht haben. Wir versuchen uns das abzuleiten, aber wir wissen, was sie gemacht haben. Können wir jetzt daraus so ein bisschen ein paar Schlussfolgerungen ziehen, was sozusagen die Idee dahinter ist und was das für uns als Christenheit heute bedeuten soll? Ich frage mit dem Hintergedanken, weil das ja unter vielen, ich sage jetzt mal besonders freikirchlichen Christen, ist das nicht unbedingt verbreitet. Das finden wir zum Beispiel in manchen evangelischen Landeskirchen, in manchen römisch-katholischen Kirchen, in manchen, je nachdem, orthodoxen Kirchen. In anderen Teilen der Welt finden wir das nochmal deutlich, deutlich stärker ausgeprägt als bei uns im Westen. Also wenn du uns da ein bisschen mit reinnehmen kannst, ich bin ganz Ohr.
Genau, also die Frage, warum soll man fasten? Oder wer fastet überhaupt? Wenn man sich anschaut, zu welchen Gelegenheiten gefastet wird, dann ist das zum Beispiel in Zeiten der Trauer. David, wo er sein Kind verliert, fastet und betet. Oder in Zeiten von Angst. Ja, bevor Esther zum König geht oder bevor Esra aufbricht zurück nach Israel, da wird gefastet. Oder der König, ich glaube, Josaphat war das, ja, der zieht in den Krieg und er fastet erstmal. Dann gibt es natürlich, das sehen wir bei den Nineviten ganz gut, in Zeiten der Buße. Da wird gefastet. Oder wenn schwierige Entscheidungen anstehen. Apostelgeschichte 13 ist so ein Fall, wo die Ältesten fasten, bevor sie dann Paulus und Barnabas aussenden. Das heißt, Fasten selber findet nicht um seiner selbst willen statt. Fasten begleitet immer Gebet. Und zwar ernstes Gebet. Ich glaube, das ist das, was wir verstehen müssen. Und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum in der evangelikalen Welt so wenig gefastet wird. Fasten macht Gebet ernster, macht Gebet greifbarer, radikaler. Es gibt ja wenige Dinge, die wir tun können, um unser Gebet vor Gott zu verstärken. Wir können entweder flehen, wir können, also das heißt, wir setzen Emotionen noch dazu ein, wir können ihm ein Gelübde leisten, wir können ihm etwas versprechen für das, was er uns geben soll. Wir können Dinge immer wieder Gott bringen. Wir können auf Schlaf verzichten, das wäre Wachen. Und dann stoßen wir langsam schon an unsere Grenzen. Und das, was am meisten praktiziert wird, ist eben Fasten. Fasten, um, wenn ich bete, zum Ausdruck zu bringen, dieses Gebet ist mir jetzt wirklich, wirklich wichtig. So, und wenn ich mir das so vor Augen male, wozu Fasten da ist, dann merke ich, Fasten wird nur der, der einen bestimmten Bezug, eine bestimmte Einstellung hat zum Gebet. Das ist wahrscheinlich der Punkt, an dem alles hängt. Warum bete ich? Wenn ich einfach nur bete, weil man als artiger Christ halt jeden Tag ein bisschen betet. Und wenn ich ein bisschen artiger bin, mache ich es hoffentlich nach dem Vaterunser. Aber wenn ich es nur so mache, weil ich artig sein will, weil es irgendwie dazugehört, dann habe ich einerseits nicht verstanden, wozu Gebet da ist. Auf der anderen Seite werde ich nie auf den Gedanken kommen, mal morgens 3 Stunden früher aufzustehen und ein Wachengebet zu machen. Ich werde nie über ein Gelübde nachdenken und ich werde auch nicht über Fasten nachdenken. Das Äußerste, was ich wahrscheinlich mache, ist, wenn ich sehr betroffen bin von einem Anliegen, zu flehen und zu heulen. Vielleicht, wenn ich der Typ bin. Das kommt auch noch dazu.
Stimmt.
Das heißt, wenn Fasten ernstes Gebet zum Ausdruck bringt, dann muss ich mir die Frage stellen, bin ich jemand, der das verstanden hat? Welchen Stellenwert Gebet im Leben eines Gläubigen hat? Und ich denke, da scheitern viele Christen daran, dass sie nicht verstanden haben, dass Gebet eine Waffe ist. Dass Gebet ein Beitrag, also dass wir uns in einem kosmischen Konflikt um Seelen befinden, in dem wir hineingestellt sind, um durch Gebet wirklich Dinge zu bewegen. Unser Gebet, das ist nichts, was so lapidar einfach nur dahingesprochen hoffentlich irgendwas bewegt. Der Herr Jesus verspricht uns, dass wenn wir beten, er uns erhört. Wir müssen im Glauben beten und da gibt es noch ein paar andere Voraussetzungen, ja, mal geschenkt. Die sind alle nicht so kompliziert, als dass wir nicht so beten könnten. Und wenn ich das verstanden habe, dass mein Gebet, vor allem mein ernstes Gebet, wirklich etwas bewegt da, wo Freunde, was weiß ich, Probleme in ihrer Ehe haben, wo meine Kinder damit straucheln, zum Glauben zu finden, wo meine Gemeinde Schwierigkeiten hat, weil sie theologisch gerade falsch abbiegt und so weiter, wo ich merke, ich kann da wirklich was bewegen, aber ich muss auch ein bisschen mehr investieren. An der Stelle denke ich dann, also über Fasten nach.
Wenn ich da kurz einhaken darf, bevor wir gleich über das Fasten und verschiedene Praktiken zu sprechen kommen, vielleicht mal ein kurzer Exkurs, also jetzt mal für Leute, die noch nicht lange Jesus nachfolgen. Für Leute, die jetzt gerade das erste Mal das Neue Testament, ja, sich da drauf stürzen und so weiter und so fort. Wie würdest du unterm Strich erklären, was ist Gebet?
Gebet ist Reden mit Gott. Mehr nicht. Gebet ist Reden mit Gott. Und der Herr Jesus, von seinen Jüngern gefragt, wie sollen wir beten, präsentiert das Vaterunser. Und das Vaterunser besteht im Wesentlichen aus 5 Elementen. Das fängt an mit Anbetung, dann kommt Fürbitte, dann kommt Bitte, dann geht es um meine Sünden und um die Leute, die sich an mir versündigt haben. Und zum Schluss geht es um die Bitte an Gott, mich klug zu führen durch dieses Leben. So, das sind die 5 Elemente. Und darüber rede ich oder darüber soll ich jeden Tag mit Gott reden. Das ist Gebet. Ich denke, wir müssen bei Gebet ganz vorsichtig sein, dass wir das nicht mystifizieren und nicht irgendwie schräg aufladen. Gebet ist einfach Reden mit Gott. So wie uns der Schnabel erstmal gewachsen ist. Und dann dürfen wir über die Jahre hinweg anfangen, intelligenter zu beten. Wir dürfen uns Gedanken machen, was heißt Anbetung? Wer ist Gott eigentlich? Was sage ich ihm da? Was heißt Fürbitte? Für wen soll ich da beten? Was kann ich da beten? Wenn ich für meine eigenen Sachen bete, wie bete ich richtig für, was weiß ich, dieses, ja, dieses Treffen, was wir heute haben? Das muss ja im Gebet vorbereitet werden. Wenn ich meine eigenen Sünden bekenne, das soll ich jeden Tag tun. Natürlich wird Gott mir da am Anfang nicht alle zeigen. Halleluja. Da würde man ja zerbrechen drunter. Aber Stück für Stück wird er das tun. Und dann darf ich das bekennen, jeden Tag. Und dann darf ich darüber nachdenken, wo stehe ich gerade? Wo brauche ich seine Weisheit? Wo brauche ich seine Bewahrung? Und das darf ich Gott geben. Ich meine, das ist jetzt nicht unser Thema, weil wir über Fasten reden wollen. Aber ein intelligentes Gebet nach dem Vaterunser gibt deinem inneren Menschen alles, was er braucht, um mit Gott wirklich leben zu können.
Da hörst du es von Jürgen persönlich. Beten, lernen, aber mit Sinn und Verstand. Hier haben wir dir eine Art Gebetspfad für dein Zuhause zusammengestellt, wie du Beten von Neuem lernen kannst. Und so habe ich das damals auch gelernt. Den kannst du gern für deinen Hauskreis, für deine Familie, aber auch für Gebetsgemeinschaften in eurer Gemeinde benutzen. Er ist komplett gratis, klick dafür einfach auf den ersten Link unter dem Video. Und weiter mit Jürgen.
Anbetung bewahrt uns vor Götzendienst. Fürbitte bewahrt uns, dass wir einen Fokus auf diese Welt bekommen und nicht mehr aufs Reich Gottes. Wenn wir unsere Bitten vor Gott ausbreiten, dann bewahrt uns das vor der Idee, wir könnten alles selber schaffen. Wenn wir unsere Sünden bekennen, dann bewahrt uns das vor der Idee, wir sind die Größten und wir würden nicht auf Gnade leben. Und diese Bitte um Weisheit und Bewahrung am Ende, die zeigt einfach nur, von wem wir abhängig sind. Ich kann jedem nur raten, dieses Thema zu studieren. Da sind wir noch nicht bei Fasten, das ist einfach nur Gebet. Das war jetzt wirklich das Einmaleins des Gebets.
Das heißt, um das Einmaleins des Gebets abzuschließen, was ist Gebet nicht?
Gebet ist nicht singen und Gebet ist nicht schweigen vor Gott. Das sind zwei komplett andere Dinge, die auch geboten sind, die aber eben nicht Gebet sind. Das wird heutzutage manchmal ein bisschen verwechselt, habe ich den Eindruck.
Krass. Jürgen, ich glaube, wir müssen dich wieder einladen. zurück zum Thema Fasten. Da steckt so viel drin, immer in dem, was du sagst. Da könnte man in jedem Satz irgendwie so eintauchen. Aber gut, wir haben jetzt nochmal zurück zum Thema Fasten. Kannst du uns da ein bisschen weiterführen, wo wir eben gerade waren?
Natürlich. Also ich hatte gesagt, Fasten wird nicht geboten, aber Fasten wird gemacht. Gemacht auch im Neuen Testament. Also das ist nicht etwas wie jetzt andere Dinge, die jetzt wir aus dem Alten Testament kennen und die dann im Neuen Bund plötzlich nicht mehr da sind. Fasten findet auch im Neuen Bund statt. Ich hatte Apostelgeschichte 13 genannt, auch Paulus in 2. Korinther Kapitel 6 spricht einfach davon, dass er fastet. Und was ich besonders spannend finde, Jesus selber, wieder kein Gebot gebend, erklärt uns in der Bergpredigt, naja, wenn ihr fasten wollt, dann bitte so und so. Also er sagt, beim Fasten soll man darauf achten, dass man es nicht heuchlerisch tut, dass man sich, wenn man anfängt, wenn man längere Zeit nichts isst, riecht man ein bisschen streng, das soll man bitte mit einem guten Deodorant auch überdecken, dass da nicht einer auf den Gedanken kommt, fastest du denn? Weil wir machen das nicht für die anderen, wir machen das nicht als Show-Act. Sondern Fasten ist für Gott. Gott sieht, was wir tun, Gott hört auf das, was wir beten und Gott wird uns dafür belohnen. Das ist das, was in der Bergpredigt steht. Und später dann Das ist Matthäus 9. Da werden die Jünger angezählt von Leuten, die fragen, warum fasten die eigentlich nicht? Mhm. Und jetzt merken wir schon, man kann fasten und fasten. Man kann fasten mhm. als religiöse Übung, die mhm. man einfach nur macht, um Gott zu beeindrucken. Ja. Oder ich faste, weil ich hier ein Herzensanliegen habe und weil ich weiß, mein Fasten unterstreicht nochmal die Ernsthaftigkeit meines Gebets. Mhm. Und wie gesagt, Jesus wird dann gefragt, warum fasten deine Jünger nicht? Antwort, wir feiern. Ja, wir sind hier gerade, also er bringt das Bild einer Hochzeit. Jetzt ist der Bräutigam da. Jetzt brauchen sie nicht fasten. Und dann wird es spannend. Das ist Matthäus 9, Vers 15. Er mhm. sagt, es kommt eine Zeit, wo der Bräutigam von ihnen weggenommen sein wird. Mhm. Das ist die Zeit nach der Himmelfahrt. Die Zeit, mhm. in der wir uns befinden. Und dann werden sie fasten. Für Jesus ist völlig klar, ein geistliches Leben ohne Fasten, in der Zeit, wo er nicht mehr auf der Erde ist, obwohl wir den Heiligen Geist haben, ist völlig unmöglich. Das geht nicht. Hm. Das gehört so selbstverständlich dazu. Das ist irgendwie Standardausstattung. Das ist nichts für die extra Heiligen. Das ist für die, die einfach nur durch diese verrückte Welt irgendwie durchkommen wollen. So, jetzt wissen wir, was Fasten ist. Jetzt wissen wir, dass es zwar nicht als Gebot da steht, dass aber jeder, der in der Bibel Angst hatte, schwierige Entscheidungen treffen musste, Buße getan hatte, irgendwo in eine Situation kam, die ihn einfach überfordert hat.
Ja.
Da greifen Leute automatisch aufs Fasten zurück und sagen, das Einzige, was ich jetzt tun kann, ist einfach ernstlich beten. Ich brauche jetzt hier Gott. Und damit Gott sieht, wie ernst es mir ist, da faste ich. Mhm.
Dann wäre die Zwischenfrage ja wahrscheinlich erlaubt an der Stelle. Wenn wir jetzt mal ganz kurz in die freikirchliche Welt reinschauen und liebe Zuschauerinnen, lieber Zuschauer, selbstverständlich sind nicht alle Christen auf der Welt Freikirchler, genauso wie nicht alle Freikirchler auf der Welt Christen sind, aber das jetzt mal geschenkt. Wir sehen aber tatsächlich, dass du in vielen Freikirchen die Bemühung von vielen Mitgliedern hast, dass sie es doch ernster nehmen wollen als in manchen anderen Gemeinschaften. Lassen wir es mal so stehen. Warum ist es denn so, wie gesagt, widersprich mir sehr gern, lieber Jürgen, dass ausgerechnet in vielen Freikirchen, ausgerechnet unter den Evangelikalen, das Thema Fasten so unterbelichtet ist?
Das kann ich dir nicht genau sagen. Also ich kann dir sagen, dass meine erste Predigt übers Fasten in einer Freikirche dazu führte, dass danach derjenige, der mich einlud, sich für meine Predigt entschuldigt hat. Das heißt, es scheint in mindestens einigen Strömungen so zu sein, dass man dem Fasten wenig bis gar keine Bedeutung mehr zuspricht, es womöglich auch eher so dem jüdischen und alttestamentlichen Glauben zuspricht. Das ist so eine Erfahrung, die ich gemacht habe. Ob die heute noch gilt, weiß ich nicht. Die Erfahrung ist 25 Jahre her. Ja, vielleicht ist das heute auch ganz anders gesehen. Aber ich fand das damals sehr drollig, muss ich ehrlich sagen. Ja, du machst eine Predigt und bringst sie sauber von der Bibel her und zeigst, dass da alle fasten. Und dann das Erste, was kommt, ist, ja, das gilt eigentlich nicht für uns heute.
Ja.
Mhm. Gut, das ist auf alle Fälle eine Sache im Bereich der Gemeinden, die, und jetzt kommt ein Fachbegriff, die sich dem Dispensationalismus zugeneigt haben. Da kann es sein, dass man das Fasten so aus der Gemeindezeit ein Stück raushält. Das ist mir zumindest begegnet. Das Nächste, was ich sehe, ist, dass zwischen der Behauptung, wir meinen es ernster, und dem dazugehörigen Leben doch bei vielen Christen, da ist irgendwie so ein Spalt. Das stimmt nicht ganz. Mhm. Also zu sagen, ich meine es ernster, ist ja nur dann wahr, wenn ich tatsächlich dann auch diese Ernsthaftigkeit in den Dingen zeige, die Gott will. Mhm. Also wenn Jesus sagt, wir sollen beten, und wenn er sagt, hey, ihr werdet fasten, das ist ja nun, ich muss ja nicht Physik studiert haben, um das zu verstehen.
Ja.
Und da habe ich den Eindruck, also das ist jetzt sehr pauschal und das ist total unfair, aber weil du fragst, ich habe schon ein bisschen den Eindruck, dass wir dazu neigen, eher Hörer als Täter des Wortes zu sein. Und das hat vielleicht auch ein bisschen mit unserer Gemeindekultur zu tun. Wir sind eine Gemeinde, wir sind eine Bewegung, eine evangelikale Bewegung in Deutschland, die sehr stark davon lebt, dass man Dinge am Sonntag hört, die aber weniger davon lebt, das Gehörte umzusetzen, beziehungsweise auch diesen Prozess der Umsetzung zu begleiten. Meist ist es vorbei, vielleicht hat man in einem Hauskreis mal noch ein bisschen eine Nachbesprechung von der Predigt, aber jetzt mal wirklich so dieses, hey, was hast du von den 50 Predigten des letzten Jahres eigentlich mitgenommen? Bist du eigentlich mit der Idee hingegangen, von wenigstens 5 was mitzunehmen?
Ja.
Also ich denke gerade sehr viel über das Thema Gottesdienstmodelle nach, weil ich den Eindruck habe, unsere Modelle führen nicht dazu, dass Menschen reif werden. Eine ganz andere. Also darüber können wir auch mal ein Video machen. Das wäre mal sehr spannend. Ja. Warum wir erleben, dass Leute hunderte von Predigten hören, aber auch nach Jahrzehnten häufig weder Ahnung von ihrer Bibel haben, noch von dem, was es einfach heißt, geistlich zu leben.
Oh ja. Oh ja.
Und da muss ein systemischer Fehler dahinter sein.
Das ist ja mal eine Ansage. Damit mehr Menschen in unserem Land solche wertvollen Botschaften hören, drück gerne diese Glocke hier unten rechts unter diesem Video. Während du das tust, lass uns hören, was Jürgen weiter zu sagen hat.
Das ist so, diese ganz praktischen Themen, die bleiben leider häufig auf der Strecke. Frag mich warum, ich weiß es nicht ganz genau. Vielleicht hat es einen theologischen Ursprung. Das wären meine Freunde mit dem Dispensationalismus. Vielleicht hat es einfach nur ein Hörer sein, aber nicht Täter werden. Das wäre dann Zeitgeist. Dieses, es reicht einfach, die Dinge zu wissen.
Jahrzehntelang Praxis geben, in Gemeinden, selbst als Christ, mit vielen Menschen, die du begleitet hast. Was sind denn Sachen, wo du sagst, okay, das hat sich auf eine gewisse Art und Weise bewährt? Was sind Sachen, wo du sagst, hey, wir haben diesen riesigen Strom der christlichen Traditionen. Manches davon ist ungesund, ist klar. Manches davon ist sehr gesund. Was würdest du sagen, liegt eher auf dieser Seite von gesund? Hilft mir für geistliches Wachstum, bringt mich näher an das Herz Christi ran.
Wenn es um geistliches Wachstum geht, dann gibt es nur 2 Sachen eigentlich, die man beherzigen muss. Das eine ist, du brauchst eine Methodik zum intelligenten Nachsinnen über das Wort Gottes. Das hat was mit Bibellese zu tun, das hat was mit Auswendiglernen von Versen zu tun, das hat was mit Nacharbeiten von Predigten zu tun. Da braucht man auch gar nicht so viel. Ja, du brauchst eben so viel, dass dein Kopf es gut fassen kann, gut verarbeiten kann. Weil es geht ja darum, das dann auch zu tun, was du verstanden hast. Deswegen nachsinnen, um es zu tun. Nicht einfach nur nachsinnen, um es verstanden zu haben. Und das zweite ist Gebet. Wenn wir uns anschauen, was wir von Jesus lernen können, dann ist das erstaunlich wenig. Also jetzt, was Frömmigkeit angeht. Aber die eine Sache, die heraussticht wie keine andere, das ist sein Umgang mit dem Vater, sein persönlicher Umgang, die Tatsache, dass er sich immer wieder alleine zum Gebet zurückzieht. Und das macht er, bevor er die Apostel einsetzt, das macht er, wo gerade seine Popularität hochgeht, das macht er in Gethsemane, das macht er die ganze Zeit. Und von daher diese 2 Sachen. Und also ich glaube auch nicht, dass man mehr braucht. Auch das, was ich sonst so lese an Strömungen, die noch zusätzliche geistliche Übungen und Ideen einfügen, ich bin da sehr skeptisch. Ich würde jedem raten, wenn du noch eine halbe Stunde hast, bete eine halbe Stunde länger. Ja, den Rat würde ich geben. Setz dich in Ruhe hin, überleg dir, für wen will ich beten, was kann ich für ihn beten und dann mach es.
Ich würde dich unterschreiben, ja.
Das sind die 2 Sachen, die ich in der Bibel finde. Und dann kann man am Rande sicherlich noch sagen, Gemeinschaft und Dienst und dass man sich einer Gemeindeleitung unterstellt, also dass Leute ins Leben hineinsprechen dürfen. Das sind auch wichtige Dinge, definitiv. Ja. Klar. Aber mein persönliches Leben mit Gott, dieses, ich habe sein Wort, ich höre, was er sagt und ich rede mit ihm als Antwort, das ist das A und O.
Verstanden.
Und da kommt jetzt eben das Fasten mit rein. Ja, wir waren ja beim Fasten, wir sind ein bisschen abgeschwiffen, wir sind weg vom Thema.
Ja.
Fasten heißt jetzt, dass ich mir überlege, okay, welche Themen sind mir eigentlich so wichtig, dass es mir nicht reicht, einfach nur dafür zu beten. Da muss ich mich irgendwo mal hinsetzen. Ich muss mir überlegen, was ist mir so wichtig, dass ich sage, da braucht es mehr. Ich mache mal ein paar Beispiele. Also ich habe so eine Liste. Ich habe eine Liste, das ist meine Fastenliste. Ich bete die Fastenliste immer am Freitag. Freitag ist mein Fastentag. Wobei Fastentag in dem Sinne erst einmal ganz simpel ist. Es gibt das sogenannte jüdisches Fasten. Mhm. Die Juden haben gefastet, indem sie aufs Mittagessen verzichtet haben. Mhm. Also die haben quasi von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang da nichts gegessen, wahrscheinlich auch nichts getrunken und haben dafür das Mittagessen ersetzt durch ein Fastengebet. Also die haben üblicherweise 3 rituelle Gebete und dann kam noch ein Fastengebet am Fastentag dazu. Und ich fand das einfach eine schöne Idee, weil das kriege ich in mein Leben integriert. Wenn irgendwo völlig am Dampfen ist und die Hütte brennt, dann kriegst du immer alles hin. Ja, dann kann jeder fasten. Aber so dieses ganz Normale, da dachte ich mir, ach, das mache ich. Ich nehme mir einen Tag, wo ich aufs Mittagessen verzichte und da nehme ich mir Zeit für die Anliegen, die mir so wichtig sind, wie sonst keine. Und meine Fastenliste, da sind dann zum Beispiel meine Ehe drauf. Logisch.
Klar, ja.
Dass ich meine Frau liebe, ehre, dass ich mit ihr auf eine Weise umgehe, dass ich ihre Bedürfnisse erkenne, das steht da drauf. Oder da steht die Bundesregierung drauf. Weil wir sollen ja zuallererst für die Regierung beten. 1. Timotheus, Kapitel 2. Dachte ich mir, gut, dann mache ich mir mal eine Liste von Sachen, wofür ich da beten kann. Dann habe ich da so eine kleine Liste in der Liste. Oder da ist sehr pauschal meine Gemeinde dabei. Ja, dass ich mir wünsche, dass meine Geschwister in einer innigen, gehorsamen Beziehung zu Gott leben. Dass dieses ganze dämonisch Böse sie nicht verführt. Solche Dinge stehen da. Da ist meine Familie natürlich. Das sind meine Enkel. Und wenn man so ein bisschen drüber nachdenkt, dann wird man relativ schnell feststellen, es gibt ganz schön viele Themen, die mir eigentlich ziemlich wichtig sind.
Definitiv.
Also logisch. Ja, also hier, wenn du dafür betest, wird dein Kanal mit dabei sein. Ist ja logisch. Dass Leute das, was du da produzierst, dass sie das hören, dass die davon getroffen werden. Ich habe das auch. Ja, mein Podcast wird jeden Freitag bebetet, dass Gott Gnade gibt, dass die richtigen Leute den hören.
Amen.
So, und das ist das, wie ich es mache und wie es sich tatsächlich bewährt hat. Das heißt, hier zahlt Fasten als eine religiöse Übung ein auf das größere Thema Gebet. Und dann kommt, wenn jetzt richtig Probleme entstehen. Also das ist der problemfreie Normalzustand. Wenn jetzt richtig Probleme entstehen, kann ich diese Art von Fasten natürlich beliebig hochfahren. Also ich habe Zeiten in unserer Gemeinde erlebt, die so schwierig und beängstigend waren, dass ich 5 Tage die Woche so gefastet habe. Einfach nur, weil es dringend wichtig dran war, weil hier bestimmte Dinge einfach nicht passieren durften. Es gibt manchmal Situationen in Gemeinden, die sind so gemeindegefährdend, dass wenn jetzt hier bestimmte Sachen nicht gut ausgehen, du die ganze Gemeinde dicht machen kannst.
Ja.
Und dann betest du und fastest du gerne 5 Tage die Woche. Das ist ganz fix. Aber wie gesagt, an der Stelle, das ist immer einfach, wenn die Hütte brennt. Die Frage ist, was mache ich, wenn der Normalzustand läuft? Und da hat sich bei mir dieses Fastengebet am Freitag wirklich bewährt.
Auf welche Art und Weise hast du in den letzten Jahren und Jahrzehnten beobachtet, dass man als Christ im Neuen Bund nicht fasten sollte?
Ich glaube, ich habe deine Frage noch nicht ganz verstanden. Kannst du sie nochmal anders stellen?
Gibt es einen falschen Weg zu fasten?
Naja, es gibt immer diesen falschen pharisäischen Weg natürlich. Also die Frage ist, warum ich faste. Es ist immer das Herz, was entscheidet. Wenn ich faste, weil mir etwas richtig wichtig ist, weil das Ausdruck meines Glaubens ist, weil ich mich wiederfinde in diesem kosmischen Konflikt, wo ich weiß, der Teufel möchte unsere Gemeinde oder mein Leben oder das Leben meiner Freunde und meiner Familie kaputt machen. Wenn ich aus Glauben heraus faste, also Fasten als Ausdruck von Glauben, dann ist das immer richtig. Da kann man auch nichts falsch machen. In dem Moment, wo ich anfange zu fasten, weil man ja fastet, oder zu fasten, damit andere sehen, was ich für ein toller Christ bin, oder zu fasten, weil ich mir innerlich selber auf die Schulter klopfe und denke, Mann, Gott hat es doch gut mit mir. Was bin ich doch für ein feiner Kerl. Das geht nicht. Dann lieber sein lassen.
Ja.
Oder eigentlich ist das falsch. Nee. Nicht sein lassen, sondern Buße tun und das richtig machen. So.
Stimmt, das ist ein guter Punkt. Ja. Ja, vielen Dank dir jetzt schon mal. Hast du uns noch etwas mitzugeben zum Thema Fasten und Fasten eingeklammert in das größere Thema Gebet, wo du sagst, das wäre gut, das auf dem Schirm zu haben, das zu integrieren, das im Hinterkopf zu haben, hier intelligenter vorzugehen über die Jahre und die Jahrzehnte seines christlichen Lebens?
Ich habe nur einen Punkt noch. Ich habe jetzt sehr stark das Fasten als Ausdruck von persönlichem Gebet genannt.
Ja.
Ich denke, man kann auch miteinander fasten. Also ich denke, dass man beten lernen muss. Die Jünger kommen ja in Lukas 11 und sagen, lehre uns beten.
Ja.
Und von daher scheint es mir so zu sein, man braucht beim Beten häufig mal eine Anleitung. Und deswegen wäre es mit Sicherheit gut, wenn man, ich weiß nicht, ob ihr sowas macht, bei euch in der Gemeinde 24-Stunden-Gebet oder so, wenn man sowas macht, so eine größere Gebetsaktion, wo sowieso viele beteiligt sind, da wäre es sicherlich cool, vorher mal eine Predigt zum Thema Fasten und mal sagen, hey, lasst uns alle mal auf das und das verzichten.
Ja.
Und lasst uns dafür, wenn wir beten, die eine Sache mit reinnehmen. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass man, wenn Geschwister aus der Gemeinde hinausdriften, wo alle sich sowieso Sorgen machen, was wird aus denen, dass man sagt, hey, die nehmen wir jetzt in unser gemeindliches Gebet mal so richtig intensiv mit rein. Das wäre etwas, was Leute dazu bringen würde, dass sie praktische Erfahrungen machen. Und die braucht es wahrscheinlich, um dann im eigenen Leben so ein Fastengebet aufzusetzen.
Das ist ein guter Punkt. Vielen Dank dir. Danke. Hast du noch etwas auf dem Herzen, was du gerne noch teilen möchtest mit der Community?
Wie viele Stunden hast du noch Zeit?
Zu dem Thema.
Mir war das wichtig vorhin zu dem Thema Gebet. Wir müssen beten. Wir brauchen viel Gebet und wir werden in den nächsten Jahren mehr Gebet brauchen.
Ja.
Einfach deshalb, die Zeiten sind komisch, sie sind verworren und ich habe das ja gesagt, unser innerer Mensch bekommt im Gebet, was er braucht. Diese moderne Tendenz, den inneren Menschen mit Lobpreismusik abzufüllen, ist nicht gesund. Das mag kurzfristig mal ein bisschen Beruhigung bringen, aber es bringt langfristig keine tiefe Begegnung mit Gott. Das ist nur emotional, aber das hat geistlich wenig Wert. Und deswegen, ich bin dafür, dass Leute ihre Lobpreismusik hören. Gar keine Frage, hört so viel ihr wollt, aber nicht als Ersatz für Gebet. Da habe ich eine große Sorge.